Geliebte Freunde von Yuval und Pinchas, El Yaudek, heute ist der 20. Juli. Ich bin nicht in deutschen Landen, aber ich bin noch informiert. Sehr gut, der Tag des deutschen Widerstands, Stauffenberg. Ich hoffe, Sie wissen, dass auch der große, leider vereitelte Aufstand gegen Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Ich bin so verbunden mit deutschen Landen, obwohl ich Gott sei Dank glaube, ein Jahr nun ununterbrochen im Lande der Bibel leben und wirken darf. Und mein Freund Pinchas El Yaudek, Michael Pinchas El Yaudek ist wieder mit mir im inneren Gespräch. Wir haben vereinbart, dass ich, weil das Thema so gut ankommt, allein arbeite per WhatsApp, aber seine Fragen heranziehe, um das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, das uns alle beschäftigt, nämlich Jakob, weiter zu explizieren. Wir sind in Genesis 33. Bitte, bitte nehmen Sie wieder die Martin-Buber-Bibel vor sich oder eine andere, aber besonders empfehlenswert ist stets Martin Mordechai Buber, der große Jude aus Wien, der 1920 bis 1960 daran gearbeitet hat, die Schrift zu verdeutschen. Das benutze ich ja immer wieder und Michael und ich arbeiten daran sehr, sehr gerne. Wir haben gesprochen über die Flucht aus Bethel nach Haran zu seinem Bruder, zu seinem Onkel, Bruder seiner Mutter Rivka. Und wollen heute darüber sprechen, dass Jakob in Genesis 33, wir haben 28, 32 besprochen, heute sich vorbereitet, sich anschickt, seinen Bruder Esav zu besprechen. Pinchas hat Fragen vorbereitet, ich auch. Und ich werde mit ihm wieder textlich gründlich arbeiten. Wir haben festgestellt, dass dieses Format der Alleinarbeit sehr viel Zuspruch bringt, weil ich mich nicht auf Pinchas vor mir sitzend konzentrieren muss. Ich sehe ihn innerlich vor mir, aber nicht äußerlich. Und sehr stark am Text arbeiten darf, was unsere Freunde und Freundinnen weltweit in YouTube sehr begrüßen. Genesis 33. Jakob hat sich in 32 sehr stark vorbereitet auf die Begegnung mit ihm. Auch das deutsche Wort Begegnung hat ja die Polarität in sich. Es ist etwas Gegnerisches und es ist etwas, was mit Gegenüber zu tun hat. Etwas, was mit Gegenüber zu tun hat, was in das Gegenüber hineingeht, aber auch mit Gegnerschaft. Und nun kommt der große Tag, auf den er gehofft hat, nach 20 Jahren Isolation von seinem Bruder im Exil. Er begegnet seinem Bruder und kehrt zurück in die Heimat. Auch mein Thema, Yuval Lapide, euer Freund, der ich nach 50 Jahren Exil, mit Unterbrechungen natürlich, in die Heimat zurückgehen darf. Das geht mir sehr nahe. Und ich hoffe, Sie werden auch, wie Carl Gustav Jung es nennt, archetypische Verbundenheiten spüren, wenn Sie unsere Texte 28 Genesis, 32 Genesis und 33 Genesis gründlich anschauen. Sie werden hoffentlich Parallelen aus Ihrer eigenen Biografie finden, denn diese Archetypenlehre von Carl Gustav Jung, meinem großen Lehrer, besagt, dass wir immer in den Gestalten der Bibel uns gespiegelt sehen dürfen und müssen. Das heißt, alles, was in der Bibel geschieht, sind Geschichten, die mit uns zu tun haben. Und ich besondere, das habe ich schon letztes Mal betont, weiß, dass ich ein Zurückkehrender bin, weil ich 50 Jahre gemäß Gottes Beauftragung, Gottes Berufung im Ausland war, in deutschen Landen, in Österreich und der Schweiz, und nun zurückkehren darf und spüre, dass dieses Thema, die Exilfracht, die ich in mir trage, die Erfahrungen im nichtjüdischen Kontext, integriert werden wollen hier in Israel. Ich war ja mehr als doppelt so lange weg in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, und spüre, dass die Rückkehr mit den Lasten, mit den Verpflichtungen, die diese Zeit mit sich bringt, mir sehr nahe geht. Darum werde ich auch sehr stark aus meiner eigenen Biografie hineinsprechen, in diese Begegnung von Jakob, dem Fersenhalter, und Esav, dem Rauhaarigen, dem Macher, wie das Wort wirklich heißt. Mit Michael Pinchas El Yaudek wird das wieder protokollieren. Und ich lade Sie wirklich ein, nicht rein intellektuell, sondern emotional und kardiologisch, sprich herzmäßig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn es sind viele Elemente da, die mit Ihrer eigenen Biografie, seien Sie ein Schlesienverfolgter, seien Sie ein Verfolgter aus Pakistan, zu tun haben. Das Thema Verfolgung und das Thema Exil, Verfolgung, Exil, Rückkehr in die Heimat, steckt eminent in diesem Geschehen, 33, und hat mit unserem Thema zu tun. Wie viele Menschen sind in Deutschland Heimatvertriebene? Es gibt eine Organisation der Heimatvertriebenen. Es gibt Menschen, die heute wiedervertrieben werden aus ihren Ländern, aus Pakistan, aus Libyen und in unseren Landen, in Deutschland, in Europa, als Gastarbeiter, als Asylanten. Heute gibt es ja dieses vornehm beschönigende Wort, als Geflüchtete, ich mag lieber das Wort Flüchtling, sich aufhalten. Selbst wenn sie nicht direkt geschlagen wurden in Libyen oder Pakistan, identifizieren sie sich damit, denn wir leben inmitten lauter Verfolgter und Flüchtlinge. Meine Eltern waren auch Flüchtlinge in Israel, in dem Land, in dem ich heute nicht als Flüchtling leben darf. Aber sie waren Nazi-verfolgte Juden, die 1939 bis 1974, bis zu unserer Rückkehr nach Deutschland, in Israel als Flüchtlinge gelebt und gewirkt haben. Dann kamen sie nach Deutschland, haben dort ein Imperium, ein spirituelles Imperium aufgebaut, das ich fortsetzen durfte. Heute mit meinem Busenfreund Michael Pinterest eine Jahr per Internet fortsetze und in die Ewigkeit, und anschließend in die Ewigkeit gegangen. Ich bin heute zurück in Israel und merke, dass ich sehr stark wie Jakob spüre, wie sehr mir diese Heimat bedeutungsvoll geworden ist. Sie ist mir voller Bedeutung geworden, weil ich sie so lange entbehrt habe, weil ich sie äußerlich nicht erlebt habe. Und dennoch ist in mir viel gewachsen in meiner Exiltätigkeit. Ich war nicht bei einem betrügerischen Onkel Lavan, dem Weißen, der nach außen sich tüncht und innen ein verlogener Hund ist, der seinen Neffen, den Bruder seiner Schwester, 10-mal, wie er sagt, manche sagen, er habe ihn 100-mal betrogen. Aber ich kenne auch das Vermissen des jüdischen Lebens, das Leben als isolierter Jude in einem nicht-jüdischen Europa, das ja immer mehr degeneriert, wenn wir oft miteinander verkehren. Europa degeneriert ja immer mehr, die Kirche geht kaputt und der Islam schwindet ja auch, bis auf den radikalen, mörderischen Islam. Das heißt, der religiöse Halt bricht ja ein und ich habe das natürlich 50 Jahre lang gespürt. Und darum bin ich so überglücklich, heute am 20. Juli mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Weil ich Ihnen zeigen will, wie sehr ich im Reichtum, im spirituellen Reichtum des Judentums lebe, aus dem heraus ich diese Geschichten mit Ihnen interpretiere. Ich lese vor 33,1. Vaisaya kovetina vayarve hine esavba. Veimo arbame ot ish. Sie lesen bitte in Buba nach, 33,1. Vayachatz et hailadim al Lea ve al Rachel ve al Shtei Ashvachot. Ein Satz, der Bände spricht. Ich bin ja Jungianer und Viktor Frankelianer und deute das massiv, massiv tiefenpsychologisch neben meiner hebräischen Kompetenz. Jakob erhebt seine Augen, steht da. Es steht nicht nur einfach, er schaut hin, wo ist Michael, sondern er erhebt, es ist ein erhebender Augenblick, notieren wir, wir arbeiten ja präzise. Jakob erhob seine Augen und sah, er erhebt sie, er geht in eine Höhe und sieht, aha, er sieht, vor ihm steht Esav, beziehungsweise vor ihm kommt er und steht vor ihm. Und mit ihm die 400 Menschen, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Hier sind drei Worte, die mit dem Sehen zusammenhängen. Er erhebt seine Augen, er sieht und es zeigt sich ihm. Drei Worte. Warum benutzt die Bibel drei Worte, anstatt zu sagen, er sieht Esau, Punkt. Beziehungsweise Esav. Weil die Bibel ausdrücken will, dass er in einem Prozess ist des neuen Sehens, des neuen Einsehens, des neuen Zusehens. Sehens, Zusehens, Einsehens seines Bruders. Er will ihn neu wahrnehmen und nicht mehr falsch nehmen. Mein Wortspiel. Er will ihn neu wahrnehmen und darum bemüht er sich, präzise hinzuschauen, wiewohl es ihm noch keinesfalls gelingt. Das werden wir gleich sehen. Er sieht die 400 Menschen, die 400 Mann, von denen wir besprochen haben, Mann und Menschen im Hebräischen das gleiche Wort wie Man im Englischen. Und die 400, haben wir gesagt, steht ja für die Totalität, die Ganzheit des Lebens. Er kommt, Esav, ohne böse Absichten zu haben, die Jakob, wie wir letztes Mal sagten, hören Sie bitte die alten Sendungen im YouTube an, ohne böse Absichten zu haben, er kommt mit 400 Menschen, die ihm zur Seite stehen. Und Jakob ist in Panik, weil Jachatz et Hayeladim, er spaltet, heißt das. Er spaltet, er trennt die Kinder, die er hat, von den vier Frauen, den zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen, wie es hier steht, in Bezug auf Lea und Rachel und in Bezug auf die beiden Nebenfrauen. Er ist in einer Spaltung, immer noch in einer Spannung und Spaltung, Spannung und Spaltung. Und trennt, er trennt, er ist noch nicht geeint in sich, liebe Freunde und Freundinnen von Michael und seinem Busenfreund Yuval. Er ist immer noch in der Spaltung, er ist voller Angst, weil er es nicht gelernt hat mit Esav. Esav heißt der Macher, der Rauhaarige von La'asot. La'asot, Lamed ein Sinwaftav. Dr. Angela, grüße ich herzlich und alle Freunde und Freundinnen. Er ist noch gespalten zwischen ihm, dem Jakob, dem Fersenhalter, dem Hintanstehenden, der zwar Israel benannt wurde, Israel, aber noch nicht hineingewachsen ist. Eine Frage von Michael, warum wird er Jakob genannt? Weil der Prozess des Hineinwachsen in die neue Identität mit Arbeit verbunden ist. Der geschieht nicht einfach nur durch die Nacht am Jabok, sondern er muss durch das Tun in der Realität, in der er steht, erarbeitet werden. Das heißt, er spaltet noch, weil er selbst in der Spaltung ist. Wer nach außen ihn spaltet, ist in sich gespalten. Er ist noch in sich gespalten und trennt sofort die Kinder, anstatt geeinst auf ihn zuzugehen, der gar keine böse Absicht hat, wie wir gleich feststellen werden, ist er gespalten und trennt sofort die Mütter voneinander mit ihren jeweiligen Kindern und die Nebenfrauen mit ihren Kindern, die er mit ihnen gezeugt hatte, weil er völlig verunsichert ist. Die Zahl 2 wird genannt. Er teilt sie auf die zwei Nebenfrauen, Billa und Silpa, und auf die beiden Hauptfrauen, Lea und Rache. Lea, übrigens zur Erklärung, die nicht die nicht begehrte, heißt das, die nicht begehrte, weil er sie nicht in erster Linie begehrte. Die Bibel quittiert dieses Nichtbegehren der Lehre mit einem Namen, die nicht begehrte, weil sie nicht die erste Präferenz war, sondern nur die zweite Präferenz. Und Rachel, das Mutterschaf. Rachel ist das Mutterschaf, das Tier, das eine besondere Zuwendung bekommt, die er ja als erste Frau heiratete, weil er sich in sie erstmalig verliebte. Im zweiten Satz steht, Vayasem et ha-shvachot ve-et yaldehen rishona, ve-et Lea ve-yaldeha achronim, ve-et Rachel ve-et Yosef achronim, ve-hu avar lifnehem, ve-ishtachu arza sheva pe'amim ad gishto adechav. Markante Sätze, die scheinbar technisch sind, aber nur dem Schein nach. Er nimmt die Bediensteten, die Nebenfrauen, die Kebsfrauen und deren Kinder an die erste Front, weil er sie als die weniger Behüteten präsentiert und Lea und ihre Kinder als Letzte, weil sie für ihn die am schwächsten sind. Und ganz zum Schluss, hier ist eine Drei, übrigens eine Dreiung erwähnt und Rachel mit ihren beiden Söhnen, Josef und später Benjamin, aus welcher später Benjamin bei der Rückkehr steht schon darauf, stellvertretend hier präsent. Hier haben wir eine Dreiung. Einerseits die, wie da steht, die Schwachot, die Nebenfrau mit ihren Kindern, kommen an erster Stelle. An zweiter Stelle kommt Lea mit den Kindern. Danach steht da Achronim, die anderen, weil sie eine andere Stellung haben. Was ich letztes Mal erklärt habe, die anderen, sie haben eine andere Wertung bei sich, die er nicht haben dürfte, Jakob. Und zum Schluss, die dritte Einheit sind Rachel, seine besonders geliebte Frau mit Josef, stellvertretend auch Benjamin, am Ende. Er ist völlig gespalten. Hier haben wir die Zwei und die Drei. Die Drei bedeutet, dass er in einem Transformationsprozess steht. Sie wissen, Transformation bedeutet, Gott ist im Prozess der Verwandlung. Er wird verwandelt werden in diesem Wiedersehen, wie er in der Nacht am Jabok auch verwandelt wurde. Aber die Zahl Zwei, die Zweiung und die beiden Frauen und die beiden Hauptfrauen sind dominant und er spaltet. Er muss das gar nicht tun. Niemand hat ihm das gesagt. Aber das ist seine Angst. Sie wissen das alle, liebe Freunde und Freundinnen in YouTube, wie sehr wir nach außen projizieren, was wir innerlich injizieren. Drücke ich als Fachmann für Psychotraumatologie aus, in uns selbst. Die Angst, die wir in uns hineingeben, die Überzeugung, die wir in uns hineingeben, entsteht im Außen durch ein entsprechendes Handeln. Prüfen Sie Ihr Handeln. Weil das Handeln zu tun hat mit dem inneren Denken, mit dem inneren Fühlen. Er ist in einem Szenario, das geprägt ist von großer Angst. Und in Vers 3 steht, Vehu avar lifnehem, auch sehr bedeutend, wenn wir es wörtlich übersetzen, machen wir in unserer Reihe, Christen lesen eine unverfälschte Bibelübersetzung, ein Jude korrigiert sie, und er geht vorüber vor ihrem Antlitz. Er geht vorüber, das ganze Thema der Geschichte ist ja ein Vorübergehen. Er ist ja ein Hebräer, ein Verwandelnder. Und ein Verwandelter, der hinübergeht vor ihrem Antlitz. Und er verneigt sich, nachdem er vorübergeht an ihnen, schaut sie an. Er verneigt sich siebenmal gen Boden, bis er kommt zu seinem Bruder. Michael fragt mich, warum siebenmal? Siebenmal zeugt immer von zeitlicher Vollkommenheit. Sie wissen ja, die sieben Tage der Woche und die sieben Jahre, bevor das Schemitah-Jahr, das Brachjahr kommt und siebenmal sieben Jahre, bevor das Erlassjahr kommt, der Sünden. Er ist in einem Druck, in einem Zwang, den kein Mensch von ihm verlangt, auch Gott nicht, sich mustergültig, liebe Freunde und Freundinnen, zu verhalten. Er wirft sich auf den Boden, er will Bodenständigkeit praktizieren und darum die siebenmal, weil er sieben bedeutet ja Sättigkeit. Sättigkeit und Sattheit. Die Sättigung. Das heißt, er will ausdrücken, ich will dir das Sattsein, die Sättigung des Lebens geben. Und Sheva bedeutet auch von Beersheva kommen, ich will dir zuschwören, dass ich überhaupt keine böse Gesinnung dir gegenüber habe. Wobei Esav das gar nicht vermutet. Aber er steckt doch in der Krise. Er steckt in einer tiefen Krise, die Sie alle kennen, liebe Freunde, in deutschen Landen, in Österreich und der Schweiz. Bis er zu ihm herankommt, bis er zu seinem Bruder herankommt, das ist noch bevor er ihn überhaupt sieht, bis er herankommt, hat er sich schon siebenmal verneigt. Er muss gar nicht vor ihm stehen. Er ist so zittrig, dass er in der Vorbereitung auf den Zugang zu ihm sich siebenmal niederwirft, obwohl kein Mensch das von ihm will, weil er das innerlich braucht, um zu einer inneren Ruhe zu kommen. Ein rabbinischer Kommentar sagt, den ich konsultiert habe, dass die sieben neben der Verneigung Esav gegenüber auch eine Verneigung den negativen Kräften, die Esav als Heide, als de facto Heide innewohnt, verneigt. Er will die negativen Kräfte, die ihm innewohnt, dem Esav bezwingen und beschwichtigen, indem er sich vor ihnen verneigt und durch diese Demut sie erreichen und sie umschmelzen mittels Tikkun Olam, mittels Weltverbesserung in Akzeptanz und in Freundschaft. Ich möchte auch hinzufügen, dass er sich nicht nur vor Esav verneigt, sondern auch vor Gott. Diese Verneigung vor diesem Bruder, vor seinem Bruder, wie die Bibel betont, das wissen wir ja, dass er sein Bruder ist, bringt ja zum Ausdruck, wie sehr dieses brüderliche Prinzip, das ja ein Dauerthema der Bibel ist. Seit keinen Adeln wissen wir ja, bin ich der Hüter meines Bruders? Ach, schon mal hier noch ihn. Uns begleitet. Und er spürt die Sehnsucht nach seinem Bruder. Er steht ja gar nicht mal in seinem Esaf, sondern bis zum Herannahen an seinen Bruder Michael ihn so sehr beschäftigt. Wie erreiche ich meinen Bruder? Das Dauerthema der Bibel. Und sein Sohn Josef wird noch mehr Eskalation erleben, weil er später sagen wird in Genesis 37, vier Kapitel weiter, et achai anochi mevakesh. Ich suche, ich begehre meine Brüder. Die Sehnsucht, der Schrei nach Brüdern und Schwestern natürlich, das ist immer eins im Judentum und im Griechen, ist unüberhörbar bei allen Gestalten der Bibel und auch bei uns heute. Wo ist die Brüderlichkeit, wo ist die Geschwisterlichkeit? Nicht nur einmal im Jahr in der Woche der Brüderlichkeit in deutschen Landen. Er schreit nach dem Bruder und übertreibt natürlich und überzeichnet die Situation, wirft sich siebenmal auf den Boden, obwohl sein Bruder nicht einmalig diese Prostration, diese Verneigung wollte. Aber das ist seine Selbstbeschwichtigung, um vor seinem Gott und vor seinem inneren Gewissen zur Ruhe zu kommen. So sehr ist er gespalten und so sehr ist er unruhig. Er macht ja ein äußeres Szenario mit der Spaltung der verschiedenen Figuren und mit den Geschenken, wie wir letztes Mal gesagt haben, die er vorbereitet und mit der inneren Belastung, die er hat, mit den schreienden Gebeten zu seinem Gott. Er ist ja völlig verunsichert, aber maßlos verunsichert, der große Vater des jüdischen Volkes. Und die Bibel betont das. Darum wird er ja zu Israel umformiert. Aber die Bibel betont unbeschönigenderweise, dass er in einem Prozess der Transformation ist. Darum die drei. In Vers 4, Vayaratz Esav likrato vayechabkehu, vayipol al tzavaro vayishakehu vayivku. Eine sehr schnelle Handlung. Michael fragt mich, warum hier steht im Hebräischen beim Küssen eine bestimmte Punktierung, die sonst üblich ist. Er küsste, kann man im Hebräischen auch deuten, er biss ihn. Vayishakehu vayinshakehu. Vayishakehu vayinshakehu. Es gibt eine rabbinische Minderheitsdeutung, der ich mich nicht anschließe, die sagt, er habe ihn gebissen in den Nacken. Weil das hebräische Wort Linschoch und Lenaschek sehr dicht beieinander sind. Frau Dr. Angela, meine Hebräisch-Schülerin, Linschoch und Lenaschek sind dicht beieinander. Das kann man ja auch anatomisch erklären. Wenn ich Michael umarme und seinen Nacken sehe oder meinen Nacken sehe, dann kann ich ja mit dem gleichen Mund, mit dem ich ihn ja küsse, dann die Zähne fletschen und ihn hineinbeißen. Das sagt ein Minderheitsmidrasch, den ich überhaupt nicht teile. Er sei ambivalent gewesen. Er habe ihn zwar formal geküsst und anschließend gebissen. Die Bibel gibt den Anlass durch diese beiden Punkte, die in der Tradition des Judentums geschrieben werden, auf dem Buchstaben Shin, um zum Ausdruck zu bringen, Achtung, da steckt Ambivalenz. Ich teile das nicht. Der Text gibt es nicht her. Was der Text hergibt, ist Vayaratz Esav. Yaratz heißt errannte. Esav, ich übersetze gerne Esav, Michael wird das protokollieren, der Macher von La'asot, Esav La'asot. Der Macher, der Tuer, rennt ihm entgegen, ihm zurufend wörtlich. Ihm zurufend entgegen und umarmt ihn sofort. Umarmt ihn, fällt auf seinen Hals, der wirft sich nicht auf den Boden, macht kein Theater. Wie es andererseits Papst Johannes Paul II., der Israel dauernd küsste und die Welt. Er besucht, er wirft sich an seinen Hals und küsst ihn und sie beide weinen zugleich. Es ist eine sehr schnelle Handlung, die ich als Psychologe sehr tief deute. Es ist mir zu schnell, was hier passiert. Das ist übereilt, liebe Freunde, lieber Michael. Das Küssen ist zwar eine Geste, die sehr berührend ist, aber ich spüre, dass hier eine Inkongruenz, eine Inkompatibilität der beiden Gefühlsverfassungen der beiden Protagonisten ist. Der eine zittert vor Angst, der andere zittert vor Sehnsucht, dem anderen endlich zu begegnen. Esav, der will ja auch den Bruder erkennen und rennt sogar auf ihn zu. Der andere geht ja, wir haben ja gesagt, er war in drei, er geht auf ihn zu und wirft sich auf den Boden, der andere rennt ihm sogar entgegen. Zurufenderweise umarmt ihn, wirft sich auf den Hals, küsst ihn und beide weinen. Mir fehlt die Aussprache. Mir fehlt die Aussprache als Psychologe und Tiefenanalytiker. Mir fehlt die Aussprache. Es passiert gar nichts als eine Formalität. Ist der eine in der Formalität der Niederwerfung, ist der andere in der Formalität der Umarmung, der Küssung. Das ist zu übereilt und es fehlt das Entscheidende, der Augenblick, Michael, für dein Protokoll, du geliebter Busenfreund. Das Augenblick fehlt, denn der Blick in die Augen. Es passiert nichts. Es passiert nichts Inwendiges. Es ist viel Theater und wenig Substanz. Viel Lärm um nichts. Wobei die Bibel natürlich sagt, das passiert, weil sie nicht mehr können. Das ist ein Appell an uns, weiterzugehen und zu spüren, wie beide Ringende sind, die sich nach der Nähe, nach 20 Jahren Trennung und der Reparatur der alten Distanz sehnen. 5. Vers 5, Vaisaet einav vayar, er hebt wieder seine Augen, er will sich erheben, achten Sie, er schaut nicht nur, er will sich erheben, einen erhebenden Blick werfen. Vayaret anashim vetayeladim, vayomer Esav spricht, mi elelach, wer sind diese für dich? Er ist beeindruckt von den Frauen, die er hatte. Er kannte ihn ja nicht als gestandenen Mann, Esav, vor 20 Jahren, als er wegging. Jetzt sieht er so einen großen Mann mit so viel Vieh und so viel Kindern, mit 12 Kindern, mit der Tochter Dina und dem potenziellen Benjamin. Er ist überwältigt. Mein Gott, ist der Mann gewachsen? Hat der eine gestandene Familie zustande gebracht mit ihren Anhängseln, mit den Mägden der Hauptfrauen, der Nebenfrauen. Und er fragte, Mi'elach, wer sind die dir? Er will sofort mit ihm ins Gespräch kommen, wobei auch das Gespräch hier überalt ist. Vayomer antwortet ihm, der Jakob, der künftige Israel, die Kinder, welche Gott mir begnadet hat, welche Gott deinem Knecht begnadet hat. Achten Sie darauf, er macht sich zum Knecht. Auch das ist unnötig. Das nehmen ihm die rabbinischen Kommentare übel. Warum machst du dich zum Knecht? Weder ist er Herr, noch bist du Knecht. Warum kannst du nicht sagen, dein Bruder? Achten Sie darauf, wie deutlich die Bibel ist. Die Kinder, die Gott, das ist wichtiger, bezeichnet natürlich Gott als die äußerste, erste Instanz seines Lebens und des Lebens eines jeden Menschen, die Gott deinem Knecht begnadet hat. Warum Knecht? Wir sind alle nur Knechte Gottes, wenn sie nicht Knechte von Menschen. Es gibt eine rabbinische Minderheitsmeinung, die sagt, das sei damals üblich gewesen, in Mesopotamien solche Termine zu benutzen. Aber ich sage, es schickt sich dennoch nicht an, dass ein Mann in der Größe von Jakob, Israel, so etwas macht. Aber er ist einfach völlig verängstigt, verdunkelt. Er sieht nicht, dass sein Bruder das Theater gar nicht will, weder das verbale Theater noch das zeremonielle Theater. Und dann in 6 geht es weiter, Vatigashna Ashvachot, Henna. Nun kommen auch die Damen, sprich die Konkubinen und ihre Kinder und verneigen sich auch. Merken Sie, was hier passiert, tiefenpsychologisch gesprochen? Es ist eine, wie will ich das ausdrücken, eine Vergegnung, das ist das Wort, das ich gesucht habe von Martin Buber, eine Vergegnung. Martin Buber spricht ja von einer misslungenen Begegnung, die er Vergegnung nennt. Es ist potenziell, liebe Freunde, eine Begegnung drin, am 20. Juli, am Tag des deutschen Widerstands. Es ist potenziell eine Begegnung enthalten und dennoch ist es eine Vergegnung, weil das Gespräch nicht zustande kommt. Er sieht die Frauen kommen und er fragt, er setzt ja zum Gespräch an, wer sind die dir? Mi elelach. Er will ins Gespräch kommen und Jakob antwortet ausflüchtend, natürlich nicht mal Gott positioniert, was richtig ist, aber er könnte ja mehr sagen. Zum Beispiel möchte ich als Psychologe sagen, ich durfte mich hier vermehren, ins Gespräch kommen. Ich durfte mich hier vermehren, ich durfte hier 12 Kinder haben mit der Tochter Dina, ich habe 2 Hauptfrauen, Rachel und Lea, ich habe 2 Nebenfrauen, Bila und Silpa, ich habe hier einen seelischen Reichtum erlebt und bin glücklich, ein Vater eines großen Volkes zu sein und den abrahamitischen Segen weiterzutragen. Das hätte ich gesagt, offen gesprochen, ohne mich über Jakob Israel zu erheben. Aber diese Einladung, diese Offerte, Michael, zum Gespräch nimmt er nicht an, sondern flüchtet zu Gott, was ja per se in Ordnung ist, aber es muss noch mehr kommen. Und dazu ist er noch nicht in der Lage. Natürlich ist Gott derjenige, der alles gibt, aber warum muss er sich zum Knecht degradieren? Er hat ihn ja gar nicht gefragt. Wenn er ihn angeredet hätte mit du mein Knecht, dann wäre es verständnisvoll, wenn Jakob gesagt hätte, ich bin dein Knecht, aber es war nicht nötig. Weder die Teilung des Lagers, noch die Hinwerfung, noch die Selbstbezeichnung mit Avdecha ist passend. Er kann noch nicht sprechen. Wobei der Bruder, das will ich ihm zugutehalten, Esav, der Rauhaarige und der Täter, der Tuende, der Macher, ihn zum Gespräch einlädt. Aber Jakob nimmt es nicht an, weil er überhaupt nicht weiß, was ist ein brüderlicher Dialog? Was ist ein brüderlicher Dialog, was ich mit Michael seit 2 Jahren machen darf? Wir toben uns aus im Dialog und ich mit Ihnen per YouTube. Ich brenne dialogisch zu Ihnen, auch aus Israel und natürlich in Israel. Aber er versteht es nicht. Er ist so gefangen in seiner Unsicherheit, mit dem Bruder umzugehen nach der Spaltung, dass er einfach nur in eine Floskel ausgleitet, die wichtig ist, aber die natürlich weitergehen müsste. Und anschließend kommen die Damen und verneigen sich ebenfalls. Und in 7 geht es weiter. Vatigash gam Lea wieder, der auch Lea kommt, die ja in der zweiten Reihe steht. Und sie verneigen sich ebenfalls und nachkommen Rachel und verneigen sich auch. Die Bibel zeigt uns das in epischer Breite, liebe Freunde in YouTube, weil sie zeigen will, wie sehr Jakob das äußere Szenario begehrt. Er braucht es. Dieses ständige Verneigen ist ein Ersatz für einen aufrechten Gang, möchte ich sagen. Es ist nicht der aufrechte Gang, der für ihn wichtig ist und das aufrechte Stehen, die Aufrichtigkeit, sondern das Zeremoniell, das kein Mensch von ihm will übrigens. Die Damen werden auch nicht gefragt, wollt ihr das überhaupt, sondern sie müssen das tun, weil er ihnen Druck macht. Ich würde das niemals im Leben machen, sage ich Ihnen ganz oft, wenn ich mich mit jemandem überworfen hätte. würde ich sowas nicht machen, sondern würde sofort den Dialog suchen mit fantastischen Worten. In der hebräischen Sprache versteht sich. Aber er kann es nicht. Die Bibel sagt es deutlich. Ich möchte ihn nicht verurteilen, ich möchte ihn nur beschreiben mit seinen Schattenseiten, von denen Karl Gustav Jung spricht. Er kann noch nicht in den Dialog treten. Er ist so gefangen in sich, dass er lieber in ein Szenario ausgleitet, lieber in ein Machen, wodurch er ja dem Esau nahe kommt, in ein Machen, in ein Tun, weil er denkt, damit ihn, den Macher, zu erreichen, der mit 400 Menschen kommt, um ihn zu begrüßen, anstatt in seine wahre Stärke zu kommen, die ja im Wort besteht. Unsere Stärke von uns Juden besteht ja im Wort. Das Wort Gottes will ja durch uns gewortet werden, nämlich Davar. Er müsste in die Kraft des Davar gehen, weil er ja selbst umgewortet wurde, Michael. Umgewortet in der Nacht am Jabok von Jakob in Israel, anstatt von seinem Wort Gebrauch zu machen und ihm zu sagen, du weißt, ich habe gestern Nacht mit Gott gekämpft und mir wurde ein neuer Name gegeben, das würde ich ihm erzählen. Kann er nicht, obwohl das eine brühwarme Angelegenheit ist. Und er hat es ja in der gestrigen Nacht erlebt durch den Kampf am Jabok. Aber er kann noch nicht in die Macht des Wortes gehen, worauf ja es erwartet und sich freut, sondern stattdessen viel Schaum und viel Lärm. Und nun geht es wieder zum Gespräch und er fragt ihn noch einmal, acht, Esav, der Haarige, den Bruder, den Fersenhalter, Vayomer mi lecha kol amachane, in komprimiertem Hebräisch, wer ist dir dieses Lager? Das heißt, woher kommt dieses Lager? Er stellt ihm deutlich einladende Fragen. Aschapagashti, wem ist dieses Lager, das ich hier sehe? Und er antwortet ihm, auch wieder ausweichend, achten Sie auf 8, 33, 8, nimmt Zochen be'inei Adoni, um Gunst in den Augen, Sie sehen, er ringt ja um den Augenblick, aber er kann ihn noch nicht fassen, um Gunst in den Augen meines Herrn zu finden. Es ist wirklich beschämend, sage ich Ihnen ganz offen, und dennoch authentisch. Er spricht zu ihm, ich möchte finden, ich möchte ja etwas finden, wirklich. Ich möchte finden Gnade, die Gnade Gottes, in den Augen meines Herrn. Es gibt einen rabbinischen Kommentar, den ich sehr teile, den ich unabhängig davon kreiert habe, nämlich, er möchte in den Augen Gottes Gunst finden, Michael. Wenn er sagt, Be'inei Adonai, Adoni, mein Herr, ist immer aussprechbar auch als Adonai, mein Gott. Sprechen wir Juden aus für das Tetragrammaton, Judei Wavi. Das heißt, mein Gott, ich möchte Gunst finden in den Augen Gottes, die ja in dir wirken, denn du bist ja ein Ebenbild Gottes. Er möchte in Esav das Ebenbild Gottes erblicken, mit dem er sich versöhnt und womit er sich auch mit Gott versöhnt. Aber er drückt es so verleugnend aus. Der andere sucht das Gespräch noch einmal in 8. Er sagt ihm, wer ist dieses ganze Lager, das ich gesehen habe bei dir, was ich da beobachte, die Inszenierung? Und er sagt ihm, anstatt zu sagen, du, das ist meine Familie. Und er könnte mir wirklich offen sagen, ich hatte solche Angst gestern Nacht, dass da etwas passiert mit dir, dass du mich angreifst. Und stattdessen, was ja nicht primär der Grund ist, ich möchte Gunst finden in deinen Augen. Er möchte primär seine Angst beschwichtigen, nicht Gunst finden in den Augen seines Herrn, in den Augen Adonai, sondern er kann es nicht aussprechen. Er kann nicht sagen, ich habe hier eine panische Angst vor dir, ich zittere wie Espenlaub, weil ich einfach in meinem Kopf mehr konstruiere, als in der Realität passiert. Kann er nicht aussprechen. Und dann geht's weiter in 9, weil Yomer Esav Yeshli Rav. Und er sagt ja ganz ehrlich, Esau, in der Kürze seiner Worte, weil er ja spürt, dass der Dialog nicht zustande kommt, in der Vergegnung von Martin Buber, ich habe viel. Mein Bruder, spricht er ihn an. Yehilecha Asherach, jetzt kommt ein ganz großer Höhepunkt, ein Glanzpunkt, Michael. Er spricht ihn an, ich habe genug, mein Bruder. Wer ist wirklich groß? Er, Esav. Mein Bruder, Michael, schreib's auf. Hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo Schweiz, hallo Europa, bitte. Schreiben Sie auf, er sagt ihm, Yeshli Rav Achi. Der andere nennt ihn Adoni in 8, Michael, für dich. Für deine wilde Erregung, du geliebter Busenfreund, ohne den ich nicht mehr leben will, weil wir uns so nahe gekommen sind, Deutschland, Israel. Esau sagt ihm in 9 deutlich, Yeshli Rav Achi. Ich habe viel, mein Bruder. Ich will Ihnen ein schönes Wortspiel präsentieren. Das Wort Rav heißt auch im rabbinischen Kontext Rabbiner. Das heißt, er will ihm nicht nur sagen, ich habe viel Materialität, mein Bruder, sondern ich habe auch einen Gelehrten. Das heißt, er will ihm letztlich sagen, das ist eine Tiefe, die kein Mensch noch erarbeitet hat, ich habe einen Gelehrten in dir gefunden, mein Bruder. Diese Perle schenke ich Ihnen heute am 20. Juli. Er sagt ihm, Esav, ich habe ein Rav Achi, ich habe nicht nur viel, das ist die landläufige Übersetzung, die tiefere Übersetzung, der Midrash sagt, ich habe einen Rabbi in dir gefunden, mein Bruder, aber du nimmst das überhaupt nicht wahr, weil du vor lauter Angst zitterst. Und Yehilecha Asher Lachim wird dein sein, was dir ist. Jakob ist so gefangen in seinem Unrechtsbewusstsein aufgrund der damals erschlichenen Segnung, dass er gar nicht spürt, Esau hat sich gewandelt. Er möchte ihm im Gespräch begegnen, wie gar kein Theater und keine Gaben. Er sagt ihm, Yeshli Rav Achi, er ringt sich zu dem entscheidenden Wort durch, zu dem sich Jakob nicht durchringen kann, weil er immer noch flüchtet in die Formalität der Verneigung und des Gebietens, mein Gebieter. Und der andere wirft ihm das Wort zu, den Ball zu und sagt ihm, mein Bruder, lass doch das Theater endlich sein. Wir waren doch gleichermaßen splitternackt im Bauch unserer Mutter, doch auch mit dem Theater. Weder bin ich dein Herr, noch bist du mein Herr. Ich bin dein Bruder, hallo! Aus der Zeit von Kain und Abel. Hast schon mal Rache noch, bin ich der Hüte meines Bruders? Nein, er versteht es immer noch nicht. Versteht es nicht, weil er es noch nicht verstehen kann. Er ist so gefangen, wird sich davon befreien. Aber die Bibel sagt uns, der Prozess des Israel-Werdens ist ein langer. Und er sagt, nimm das, was du hast. Und Vers 10 sagt, und Jakob sagt, nein, 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 bitte nicht. Alna imna matzatichen minach, er schreit wieder dieses Wort, wenn ich doch gefunden habe, Gunst in deinen Augen. Nimm doch von meiner Gabe, die Rinder und die Ziegen, die er bringt, Rinder und Ziegen, nimm doch von meiner Gabe aus meiner Hand. Und jetzt kommt der große Satz in 10. Ki alken ra'iti panecha kirot pnei Elohim vatirzeni. Ganz groß. Ki alken ra'iti panecha kirot pnei Elohim vatirzeni. Denn ich habe, ich übersetze wörtlich, gesehen dein Antlitz, in der Sicht des Antlitzes Gottes und du hast mich angenommen. Du hast mich eingewilligt, wirklich. Der Satz spricht Bände. Er sagt ihm, du, ich möchte gar nicht behalten, was ich habe. Ich habe dir etwas gegeben. Und er schreit wieder, das Thema Augen ist ja hier wichtig, die Augen und das Antlitz. Ich habe, wenn ich Gunst gefunden habe, in deinen Augen, die er überhaupt nicht findet, weil er nicht dazu in der Lage ist, sie auszusprechen, dann nimm doch bitte, er flüchtet wieder zu den Äußerlichkeiten, an denen Esau überhaupt kein Interesse hat. Das, diese Inkongruenz, diese Inkompatibilität ist schreiend. Denn ich habe doch in der Tat, aufgrund dessen, was hier passiert ist, habe ich dein Antlitz gesehen, wie ich das Antlitz Gottes sehe. Danach sehnt er sich ja. Er will ja Gott in ihm sehen. Gott in ihm und ihn in Gott sehen, als Ebenbild Gottes. Gott in ihm und ihn in Gott. Aber es bleibt einseitig, liebe Freunde. Und du hast mich eingewilligt in meinem Deutsch, du hast mich gewollt. Es bleibt eine Einseitigkeit, die wichtig ist, weil wir daraus lernen müssen. Die Bibel ist immer dazu da, zu lernen. Der Mensch ist Jakob, der natürlich Israel genannt wurde, was ja wichtig ist, ist noch immer gefangen in seiner Haut des Jakob, des Fersenhaltes, des Hintanstehenden. Und so ist er weiterhin verunsichert in 11 und sagt, nimm doch, bitte, bitte, nimm doch meinen Segen, meine Segengabe, das heißt das Materielle, mit dem Gott mich besegnet hat, nach 20 Jahren Arbeit bei Laban, die ich dir gebracht habe, die ich dir dargelegt habe. Denn wieder Gott hat mich begnadet und ich habe alles, was ich brauche. Und er bedrängt ihn wörtlich, weil ich Zarbo vergach, er drängt ihn ein und er nimmt. Wieder etwas sehr Unstimmiges, Vergegnung deutendes. Er bedrängt ihn, er versteht immer noch nicht, dass es nicht um das Materielle geht, Michael, sondern um das Spirituelle. Das Thema ist für ihn schon längst verarbeitet, dass er damals den Hauptsegen bekommen hat, wonach er Materialität bekommt und der andere nur Materialität unter bedingten Voraussetzungen, nämlich wenn er sich dem Bruder unterordnet ist. Das belastet ihn gar nicht. Aber er steckt in seinen Schuldgefühlen, dass er damals den Primärsegen bekommen hat mit viel Fett des Landes, was ja sein Vater Yitzhak gesprochen hat. Und er fleht ihn förmlich an, bitte nimm doch das Äußere, das ich dir gebracht habe, ein Teil von ihm, denn Gott hat mich gesegnet, Gott ist ihm für ihn, ist ihm immer noch wichtig, aber ich kann nicht dir das geben, was ich wirklich will, die Begegnung, die Transformation. Was er ihm wirklich geben müsste, ist die Transformation seines Wesens. Was er ihm wirklich geben müsste, ist die Transformation seines Wesens. Das kann er noch nicht, weil sein Wesen noch nicht vollständig transformiert ist. Weil das Bild, das er von seinem Bruder hat, immer noch befeindet und bedroht ist. Und dann sagt er in 12, geht es weiter, Yomer Nisaven Chave Elcha Lenegdech, auch ein ganz wichtiger Satz. Esav, der ihn Bruder nennt, Achi, ich will das noch einmal betonen, wiederholen. Alna, Yeshli Rav Achi, in 9 sagt er zum ersten Mal mein Bruder, Yeshli Rav Achi. Mein Bruder. Und hier sagt er auch, komm, weißt du was? Merken Sie die Inkongruenz zwischen 11 und 12? Jakob inszeniert, macht eine Darbietung, macht eine Präsentation, die wirklich überzogen ist. Sagen wir mal, Michael und ich hätten uns überworfen. Nach 20 Jahren oder 2 Jahren Trennung würde er mir so ein Theater inszenieren. Ich würde ihm sagen, Michael, bitte erspar mir das doch. Ich möchte das nicht. Ich möchte dir in die Augen schauen und ich möchte eine Versöhnung haben und nicht eine Vergegnung.
Das kommt für mich nicht in Frage. Man kann Kleinigkeiten, wie man das heute sagt, Souvenirs mitbringen. Kleinigkeiten, eine kleine Gabe so als Beigabe, aber doch nicht die Hauptgabe, liebe Freunde. Für ihn ist das Darbieten der Tiere eine Hauptgabe, weil er sein Inneres noch selbst gar nicht erkannt hat, geschweige denn dem anderen geben kann. Und darum sagt der andere, wieder das Wort ergreifende, es sagt in 12, komm, wir fahren, wir schicken uns an für die Reise und wir gehen. Und ich komme, bietet er ihm wieder an, ich komme dir entgegen. Das ist der Satz aus Genesis bei Adam und Eva, als Gott sagt, ich werde dir eine Ezer Kenegdo anbieten. Ich werde dir eine Hilfe dir gegenüber, als er sie aus der Rippe schneidet in Genesis 3, sprich aus der Seite formiert Gott ja die Frau aus Adam und er sagt ihm, ich werde dir Ezer Kenegdo geben. Ich gebe dir eine Hilfe dir gegenüberstehen mit der Ambivalenz von gegenüber, Gegnerschaft und Begegnung. Und er sagt ihm deutlich in 12 sehr freundlich. Ich bin bereit, mit dir zu reisen. Komm, wir gehen, wir schicken uns an. Und ich werde dir gegenübertreten. Er sucht eine Partnerschaft, eine neue Beziehung. Ich möchte nicht, dass es hier sich abschließt. Ich möchte es hier nicht sich bewenden sehen, sondern ich möchte mit dir ins Gespräch kommen und eine neue Beziehung aufbauen. Er greift es überhaupt nicht auf, weil er es nicht begreift. Er greift diese Offerte nicht auf, weil er sie nicht begreift. 13, Vayomer Elav sofort abwehrend, Adoni, so, anstatt dass er das Wort Achi aufgreift, Michael, Adoni, er hat ihm doch deutlich die Partnerschaft angeboten, jetzt kannst du das Theater endlich fallen lassen. Adonim, wieder mein Herr. Adoni, Odea, Keiladim, Rakim, Alot, Alai, Er rennt wieder in Ausflüchte. Es geht wieder um das Vieh, nichts weiter als das Vieh. Er sagt ihm, mein Herr, lass doch das weg endlich. Sag ihm doch, mein Bruder. Das sind zwei ähnliche Worte, Achi und Adoni. Versteht er nicht, weil er nicht hinhört und nicht hinsieht. Mein Herr weiß, dass die Kinder, das weiß er gar nicht, dass die Kinder weich sind, beziehungsbedürftig und das Kleinvieh und das Großvieh müssen behütet werden, wenn denen was ein Sonnenstich passiert an einem Tag, Yom Echad übrigens, dann sterben sie alle. Übrigens, er sagt hier etwas sehr Schönes, an einem Tag, Michael, fürs Protokoll, Yom Echad. Woran erinnert uns Yom Echad? An den Zeugungsakt Gottes. Achten Sie, wie ich mit Ihnen tief arbeite. Und wenn Ihnen etwas zuführe, an einem Tag, Yom Echad ist das erste Wort, das Gott ja benutzt während des Schöpfungsprozesses in Genesis 1, 2, Vayerev, Yom Echad, so tief arbeite ich mit Ihnen, Gott sei Dank und Lob. Vayerev, Yom Echad, es war Abend und Morgen, ein Tag, das ist eine Anspielung auf Gott. Yom Echad weiß ein Bibelmensch wie ich, dass gemeint ist die Anspielung, die Andeutung auf den einen Gott, der in dieser Einheit noch fehlt. Das ist natürlich eine Anspielung, die sein unbewusstes, sein tief jüdisches Unbewusstes ausspricht von Jakob, dem Fersenhalter. Wenn eines Tages, wenn im einen Gott etwas passiert, anstatt zu sagen, im einen Gott passiert nur das Gute, was du dir selbst sagst, Esav, er benutzt ja den einen Gott. Adonai, auch wenn er sagt, Adoni, mein Herr, meint er ja Adonai, aber er spürt nicht, dass Gott ihn einlädt, wirklich mit diesem Gott zu operieren und nicht zu diskutieren. Er spricht, es könnte das Vieh sterben. Er ist noch im Tod, er ist noch in der Angst. Warum diese Panikinszenierung in 13? Das Vieh könnte sterben. Lass doch mal dieses tote Vieh endlich los. Er ist voller Verunsicherung, voller Verzweiflung im Sinn von Zweifel besessen. Und dann sagt er in 14, schnell, schnell Ausflüchte suchen wir, Avorna Adoni wieder. Möge doch, wird doch im Deutschen, im konjunktivlosen Deutschen, wird doch mein Herr an mir vorbeigehen, vor seinem Knecht wieder diese Unnötigkeit. Er ist immer noch im Knecht-Herr-Denken, das Esav längst überwunden hat. Ja, Avorna Adoni lifnei Avdom wird doch mein Herr vor seinem Knecht vorbeiziehen, war an nie und ich werde mich, wörtlich gesprochen, ich werde mich anschicken, ich werde mich anspornen, gemäß meiner Geschwindigkeit zu gehen, le regelam nachar, zum Anlass der Tätigkeit, die vor mir steht, und zum Anlass der Kinder, zur Anspielung auf die Kinder, bis ich komme in das Land Seir, bis ich komme zu meinem Herrn wieder, den kein Mensch braucht, den menschlichen Herrn, nach Seir, in das Land der Edomiter, Halbinsel Sinai. 14 spricht wieder Bände. Er kann die Offerte zum Gespräch nicht aufgreifen. Er verfällt wieder in Adoni und Avdo, in Herr und Knecht. Obwohl ihm Esav, der vermeintliche Aggressor, ihm deutlich sagt, bitte lass das fallen, ich will es nicht, lass es fallen. Bitte nicht. Lass es fallen. Lass diese Etikette los, lass es los. Und er merkt, er windet sich förmlich. Im Hebräischen, auch im Deutschen, ist es ein sich winden. Ich werde mich nach meiner Geschwindigkeit bewegen. Er sagt zwar, ich habe eine Arbeit vor mir, das ist richtig. Er hat eine Tätigkeit vor sich als künftiger Vater des jüdischen Volkes, das Israel. Er muss sich auch um seine 12 Kinder kümmern. Und er wird ja noch ein letztes Kind gebären, bei dem dessen Mutter stirbt. Bis ich dann eines Tages komme, das ist die billige Vertröstung in das Land Seir, zu meinem Adonai wieder, zum zweiten Mal, um in Seir und Esav sind dicht beieinander, Seir, Esav, in das Land Seir, in das heilige Land zu kommen. Er ist völlig verunsichert. Und dennoch, ich betone, Michael und alle Freunde, es ist ein Psychogramm, nennt man das, ein theologisches Psychogramm seiner inneren Verfassung, ein psychologisches Programm seiner inneren Spaltung und seiner Unfähigkeit, mit dem Bruder brüderlich umzugehen. Er ringt mit Worten, aber sie sind völlig deplatziert. Er erreicht das Herz des Bruders überhaupt nicht, weil er selbst noch nicht in seinem Herzen angekommen ist. Er ist im Äußeren. Das zeigt uns, wie sehr die Transformation von Jakob in Israel, von Fersenhalter in Kämpfer Gottes, der Zeit bedarf und des Engagements. Der Prozess war wichtig, weil er sich da erheben wird zu neuen Begegnungen, aber es wird ihn sein Leben lang begleiten, auch zu Michaels Frage, denn der Prozess muss ein Leben lang durchgeführt werden. Esav will erreicht werden, mein Bruder. Er ist mein Bruder und der Bruder ist brüderlicher, der vermeintliche Aggressor ist brüderlicher, als er sich dachte. Er ist brüderlicher zu ihm, als er sich das in seiner inneren Fantasie, in seiner angstgeplagten Fantasie dachte. Und darum kann er ihm nicht begegnen auf eine Weise, die für beide gut wäre. Anschließend wird es weiter spannend. Sie trennen sich, Moment, wo sind wir hier? In Vers 15. Vayomer Esav, Atzigana Imcha. Wieder eine Vergegnung. 15 probiert Esav zum dritten Mal, wieder die Transformation, Michael, für dein Glanzprotokoll. Esav spricht, ich möchte gern sehen, ich möchte gern gezeigt bekommen, mit dir, Imcha, mit dir, von dem Volk Asher Iti. Und das heißt, Esau sagt ihm, Azigena imcha mina amasher iti. Ich möchte dir zeigen, ich möchte dir präsentieren von dem Volk, mit dir, von dem Volk, das mit mir ist. Das heißt, er hat ja 400 Menschen gebracht und er sagt, ich möchte dir präsentieren, präsentieren von dem Volk, das mit mir gekommen ist. Er sagt, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen, mit dir, imcha betont er. Das könnte man einfach auch ausdrücken als Ziger Naminaam. Ich möchte dir präsentieren von dem Volk, von den 400 Menschen und meinen Frauen, die ich habe, die mit mir sind. Die beiden Worte imcha und iti, mit mir. Und mit dir sprechen Bände, notieren wir bitte. Und Michael, sei so lieb für dein Protokoll, das glänzend ist. In 15 benutzt er zwei Possessivpronomina, die Bände sprechen. Ich möchte dir bitte, Azigana, dir bitte. Ich will keine Tiere haben, ich habe selbst genug Tiere. Ich will nicht das Tierische in dir, ich will das Seelische in dir haben. Ich möchte dir bitte präsentieren, mit dir imcha, von dem Volk, das mit mir ist. Er öffnet sein Herz. Imcha, ich möchte mit dir in eine Präsentation gehen, mit dir präsentieren, was mit mir gekommen ist. Deutlicher kann man nicht ausdrücken, dass er das Gespräch eröffnet, dass er eine Gesprächsbereitschaft hat. Das heißt, mit dir möchte ich etwas dir zeigen, was mit mir ist. Was mit mir gekommen ist, auch innerlich natürlich. Und er sagt ihm, Lamase, wozu dieses? Er wirft es schroff ab. Lamase, ich möchte wiederum wie so ein kleines Kind zum dritten Mal, ich möchte Gunst in deinen Augen gefunden haben. Die hat er doch schon längst gefunden. Das heißt, es ist deshalb eine Vergegnung, Martin Buber, weil die beiden nicht kohärent, zusammenhängend arbeiten. Er geht überhaupt nicht auf die Argumente seines Bruders ein. Da sehen Sie mal, wie schwierig das Thema ist. Versöhnung, was unser Titel sein wird, Vergegnung und Versöhnung mit dem Bruder. Er merkt überhaupt nicht, dass Esav sich verwandelt hat, sich massiv verwandelt hat hin zu einem tief spirituellen Menschen, der nicht die feinsten Gesinnungen hat. Das ist nicht wichtig, aber er ist zu einem Gespräch bereit. Und der andere positioniert sich nur auf die Standardfloskel, ich bin dein Knecht, Avdecha, und du bist mein Herr. Und ich möchte nur wie ein kleines Kind, ich möchte jetzt nur auf der Schaukel sitzen und schaukeln. Ich möchte nur Gunst in deinen Augen gefunden haben. Die hast du schon längst gefunden, Junge, versteh das doch bitte. Kann nicht darauf eingehen, was der Bruder ihm wirklich will. Und dann hört es auf. In 15 merkt Esav deutlich, der Mann will einfach nicht eine intime Begegnung. Der will es gar nicht. Vayashav vayomahu Esav ledarko seira. Zurückkehren. Es hat auch mit Umkehr zu tun. Er kehrt um. Er kehrt in sich. Er hat ja seinen Bruder kennengelernt. Er hat gemerkt, der Bruder hat sich verwandelt und sucht ihn sehr. Er kehrt um in sich. An jenem Tag bei Yom Ha'u, an diesem großen, gewichtigen Tag, auch eine Anspielung auf Gott, Ha'u, an dem Tag, den Gott bestimmt hat, an dem wenigstens ein erster Schritt begangen ist, geht er seines Weges, er hat einen Weg vor sich, nach Seir zurück in sein Land. Er bricht ab. In diesem Abbruch spricht so viel Unzufriedenheit und so viel, möchte ich sagen, vertane Möglichkeiten. Es hätte so viel geschehen können. Ich lade Sie sehr ein, vielleicht machen das Michael und ich mal gemeinsam, einen Dialog zu führen, wie es hätte wirklich aussehen können. Machen Sie das mal im Stil von Bibliolog, nennt man das, finden Sie im Internet. Machen Sie mal einen Bibliolog. Machen Sie mal einen Bibliolog, in dem Sie feststellen, welcher Dialog wirklich hätte stattfinden können, aufgrund der Offerte des ESAF mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das nennt man einen Bibliolog. Ein Bibliolog. Machen Sie mal einen Bibliolog. Das heißt, Sie gehen in die Rolle des Esav und die Rolle des Jakob und sprechen mal aus, was hätte ausgesprochen werden können. Machen Sie das mal mit sich selbst in einem Dialog. Sie können mir das gerne zusenden über WhatsApp oder über E-Mail. Gerne mir und Michael oder mit einem Freund, mit Ihrem Freund, mit Ihrer Freundin, mit einem Partner. Machen Sie das mal einen inneren Dialog, schriftlich natürlich, indem Sie sagen, wie hätte der Dialog aussehen können unter Berücksichtigung der Prämisse, dass Esav sehr gesprächbereit ist und bereit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, aber Jakob noch so im Materiellen steckt und in den Schuldgefühlen und den Schamgefühlen, den Primärsegen der Materialität bekommen zu haben, auf den Esav überhaupt keinen Wert mehr legt. Er sucht das Wort, die Wortung und nicht die Materialisierung, die Materierung. Materierung nicht, sondern Wortung. Und Jakob kann es einfach nicht. Aber Sie können es ja versuchen, sich selbst zuliebe, in einen solchen inneren Dialog zu treten zwischen Jakob und Esav. Welche Worte könnten gesprochen werden? Wenn Esav zeigt, ich möchte dich wirklich kennenlernen, nicht anhand der Tiere, die ja nicht deine Identität sind, sondern die Gabe Gottes, sondern was ist in dir wirklich passiert als Stammvater? Wie war die Nacht am Jabok? Die würde ich zur Sprache bringen. Was ist da passiert? Du hast da sehr deutliche Worte gesprochen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Machen Sie das mal zu Ihrer eigenen biblischen Bereicherung, BB, biblischen Bereicherung. Und Sie werden merken, dass es Ihnen hilft, mit sich selbst und mit Ihren Anteilen, die ja auch Jakob und Esav sind, in Verbindung zu treten. Untersuchen Sie mal in einem entspannten Moment, kann ja auch mehrere Tage dauern, einen solchen Dialog zu installieren. 17, Jakob nach Sukkot, jetzt passiert wieder etwas Interessantes. Jakob geht nach Sukkot, nach den Laubhüttenstädten. Das ist schon jenseits des Jordan im hebräischen Land. Er fährt, er geht weiter nach Sukkot, eine Stadt, die nach den Laubhütten, die dort aufgerichtet wurden. Und er baut sich dort ein Haus. Er hat sich entschieden, sich zu behausen und will dort ein erstes Haus auf neuem Boden errichten. Weil Jewin, haben wir ja schon mal erklärt, heißt auch, er gewinnt Einsicht. Er gewinnt sich Einsicht durch ein Haus, das er baut. Er baut sich ein Haus der Einsicht, weil er spürt, die Begegnung mit ihm ist nicht gelungen, aber ich werde anderes bauen. Ich baue mir eine neue Einsicht, weil ich ja der dritte Stammvater bin. Und seinem Vieh baute er Laubhütten. Er unterscheidet zwischen dem Vieh, das in einfachen Hütten leben wird, und ihm, der in dem Haus leben wird. Er baut sich dort ein Haus neben den Hütten, das ist wahrscheinlich besser gebaut aus Zement. Und die Hütten benutzt er für sein Vieh, wobei er nun merkt, das Vieh muss zweitrangig sein. Das Tierische muss zweitrangig sein, das Spirituelle ist erstrangig. Und darum wird dieser Ort, wird die Bibel nun sagen, genannt Sukkot. Sukkot sind die Laubhütten, die wir auch zum Laubhüttenfest bauen. Das heißt, er will nun sagen, ich bin in einem Zustand, in dem ich mich beheimaten will. Es fällt ihm noch sehr schwer, sehr schwer. Er ist noch sehr zögerlich, weil er mit niemandem spricht. Er könnte ja mit seinen Frauen nun etwas besprechen. Könnten Sie auch mal probieren, was sagen ihm seine Frauen? Welche Gespräche finden da statt, die Bibel nicht nennt? Eine Einladung für einen Bibliologen, mit den Frauen ins Gespräch zu treten, nachdem er diese Erfahrung nicht zu Ende brachte mit Esav. Und er nennt den Ort Sukkot, das heißt, es ist ein erster Versuch, sich heimisch zu zeigen und sich niederzulassen auf dem Boden, der ihm ja zugesprochen ist. Er ist noch nicht heimisch, aber ist im Prozess, heimisch zu werden. 18 ist sehr interessant, weil jawohl, Jakob Shalem. Jakob kam Shalem von Shalom. Er kommt ganz, geganzheitet in nach Shechem, wo später viele Probleme auftauchen werden. Shechem ist die Schulterstadt. Er kommt als erste Stadt nach Sichem. Gibt es viele Probleme, Spannungen im jüdischen Volk. In die Schulterstadt. Er kommt ganz, verganzheitet nach in die Stadt Shechem. Asher Be'erzat, welche im Lande Kanaan ist. Kanaan auch das Land der Unterwerfung. Während seiner Zurückkehr aus Padan Aram, aus Aramäerland. Padan Aram bedeutet das Land der Fremden, das Land der Bedrohlichen, das Land der Unterdrücker. Und jetzt steht etwas Bedeutsames in 18, und er niedert sich vor den Toren der Stadt. Das ist sehr bezeichnend. Er möchte der Stadt signalisieren, dass er bereit ist, auf die Stadt Einfluss zu nehmen. Die Stadt Sichem war damals eine überwiegend heidnische Stadt, weil das Land ja noch nicht komplett uns Juden gehörte. Er kommt an als ganzer Mensch. Er ist ganz, sagt die Bibel, wiewohl ihm die Begegnung mit Jakob, mit Esav noch fehlt, aber er hat wenigstens den ersten Schritt der Begegnung ausgefochten. und begegnet der Stadt Sichem, setzt sich vor die Stadt und möchte der Stadt ins Antlitz blicken. Er positioniert sich, er rastet vor dem Antlitz der Stadt, weil er weiß, ich möchte dieser feindlichen Stadt Paroli bieten. Ich möchte aus der Begegnung mit Esav gelernt haben, nun anders vorgehen, sagen die Rabbiner. Ich will nun dem Antlitz der Stadt begegnen und der Stadt mitteilen, ich habe vor, euch zu begegnen als souveräner Mann, wieder das Antlitz, immer wieder das Antlitz, das er sucht, indem ich euch zeige, ich bin ein Verwandelter, ich bin der Jakob, der zum Israeliten geworden ist. Er kommt an, er ist noch sehr stark Alleinakteur, seine Frauen stehen ihm noch nicht zur Seite, weil er noch mit ihnen sprechen kann, und er möchte aber der Stadt sichern und dem Land sagen, ich bin ein Mann im Prozess der Aneignung des Landes und der Vervollständigung. 19 sagt, er kauft sich ein Stück des Feldes, welches ihm zugebührt, Asher Natan, Ashendasham Oalot, wo er sein Zelt aufspannt, er baut sich ein Zelt auf, das zu seinem Haus wird, es kann sein, dass es auch ein besseres Haus ist, und er kauft es von Hamor, Hamor ist der Vater von Schrem, die Städte hießen oft nach den dortigen Regenten, und er kauft es für mehr Xita. Hier tritt er auf wie seinerzeit sein Großvater in Genesis 23 als ein Handelnder, als ein Akteur. Er ist nicht bereit, ein Stück Land, obwohl es ihm ja zugesprochen ist über Abraham und Jakob, einfach einzuhandeln, sondern möchte es von Hamor, übrigens der Esel, der Materielle, dem Vater von Schrem, der Schulterstadt, die sich gegen ihn positioniert, für mehr Kesita. Ich habe nachgeschlagen, Kesita ist eine sehr seltene Münze damals. Mehr ist die Einheit von 100. Er kauft sie, weil er zeigen will, wie mein Großvater seiner Zeit die Me'arat HaMachpela, die Höhle der Machpela, der Doppelstätte gekauft hat, um zu zeigen, dass er ein Gentleman ist, ein Kaufmann. Kaufe ich sie von dir ab, obwohl es nachher zu einem Desaster kommt in der Stadt, in Kapitel 34, möchte er zeigen, dass er ein Handelnder ist. Er möchte die Stadt den Anteil kaufen, der ihm zugebührt, gemäß seiner Weissagung durch Gott. Und er möchte sie mit 100 Kesita, die er wahrscheinlich am Hort eingetauscht hat, erwerben. Er zeigt sich als ein Mann, der bereit ist zu handeln. Er steckt noch völlig in seiner Äußerlichkeit, aber Gott zeigt ihm die Kraft, als Mann mit Format aufzutreten, ohne ins Kämpferische zu gehen, sondern in diesem Land aufzutreten und sein Antlitz zu zeigen, dass das Antlitz des dritten Vaters des jüdischen Volkes ist. Und nun passiert etwas Großes in 20, bei Yatzev Sham Mizbeach, bei Kralo El Eloi Israel. Ich möchte sagen, der größte Satz unseres Kapitels. Er positioniert dort, Sham heißt ja auch Shem, er positioniert den ewigen Namen Gottes, indem er einen Altar baut und ruft ihm zu, nicht nur benennt ihn, ruft ihm zu, El Eloi Israel, Gott, du Gott, er ruft dem Ort zu, Gott, du Gottheit Israels, jetzt bekennt er sich zu seinem Namen, weil er weiß, dass dieser Name nun Programm für ihn geworden ist. El Elohe Israel, Vayetzev Sham Mizbeach in 20, Vayikra Lo, ruft ihm zu, dem Ort, El, Gott, der Gottheit Israel. Du bist mein Gott geworden und du wirst es bleiben, nämlich jetzt bekenne ich mich zu Israel. Und die Welt muss wissen, dass an diesem Ort ich das Land Israel betrete, das mir genannt ist, nach mir genannt ist, und dass ich selbst ein Israelit bin. Ich bin der Israelit und ich fange an, diese Rolle einzunehmen. Jetzt will ich noch kurz schauen, welche Frage er noch stellt. Und Michael stellt noch die Frage, gibt Jakob mit seiner Bricha, seinem Segen, symbolisch etwas von dem? Genau. Michael stellt noch die Frage, gibt er ihm mit seinem Segen etwas zurück? Er will ihm mit den Materialitäten, die er ihm zukommen lässt, zum Ausdruck bringen, ich will das Materielle gar nicht mit dem vielen Vieh, mit dem großen und dem kleinen Vieh, sondern ich möchte dir zeigen, dass ich auf Materialität nicht angewiesen bin. Dass Esav das gar nicht braucht, nimmt er nicht wahr. Aber er steckt noch sehr in der Kompensation dessen, was damals in der Nacht passiert ist, sprich in Kanaan, als er nur in der Materialität war und Esav den Primärsegen bekommen hat. Er will es, in der Nacht hat er es durch Täuschung bekommen und jetzt will er es durch Großzügigkeit ihm geben. Nicht mehr durch Täuschung, sondern durch Großzügigkeit ihm zuwenden. Michael fragt weiter, warum lässt die Tora durch die Punkte gehen? Das haben wir geklärt mit dem Beißen. Die Tränen, was wird in den Tränen erlöst, obwohl kein Bruder? Mit den Tränen möchte ich sagen, wird mehr ausgesprochen, als sie auszusprechen bereit sind. Die beiden weinen, fragt Michael, was bedeuten die Tränen? Ich möchte sagen, dass die Tränen ausdrücken, was die Seele nicht ausdrücken kann. Die Tränen gelten ja als ein Wasser, als ein Regen der Seele. Sie können nicht miteinander sprechen, aber die Tränen drücken tiefenpsychologisch immer eine Annäherung aus. Das heißt, die Seele weint das aus, was das Herz, sprich das große seelische Geschehen, nicht aussprechen kann. Die Tränen wollen etwas wegwischen, etwas reinigen. Es ist ein Reinigungsguss. der natürlich hätte folgen müssen durch das Wort, aber das können sie nicht. Es ist eine erste Reinigung. Die Trennung der Brüder, fragt Michael. Jakob wird weiter, ich betone, ich will noch die Frage gerade aufgreifen. Die Tränen bringen aus, dass Jakob und Esav miteinander weinen, weil sie nicht aussprechen können, was passiert ist. Sie können nicht miteinander aussprechen, was wirklich in ihren Herzen passiert. Und darum sind die Tränen eine Kompensation des Gesprächs. Beide weinen und können nicht ausdrücken, was wirklich passiert ist. Die Tränen sind ein Regenguss der Seele. Die Seele kann nicht ausdrücken, was für Gedanken anstehen. Und darum müssen die Tränen das ausdrücken, was das Herz nicht auszudrücken vermag. Sie sind eine Kompensation des Gesprächs. Jetzt die Frage, die Michael stellt, die Trennung der Brüder ist ein Zeichen einer unvollständigen Versöhnung, das ist richtig. Und ich möchte nicht sagen, wie Michael es formuliert, Ausdruck Greifergrenze, sondern Ausdruck einer großen Angst seitens Jakob. Er müsste deutlicher ausdrücken, dazu lade ich Sie ein, in Ihrem Bibliologen, ihm sagen, weißt du was, mein Lieber, ich spüre, dass wir beide uns versöhnen mit reifem Gespräch, was nicht stattgefunden hat, aber ich möchte nicht mit dir gemeinsam verkehren, weil wir zu unterschiedliche Welten sind. Das hat ja unser Vater Yitzhak schon zum Ausdruck gebracht, dass du ein Mann der Materialität bist, der Bettgeschichten und ich ein Mann der Spiritualität und der Berührungen mit Menschen, des jüdischen Volkes bin. Das konnte er nicht aussprechen. Er windet sich in Ausreden. Darum möchte ich nicht sagen Ausdruck reifer Grenzen, denn die Reifung ist nicht ausgesprochen. Es ist eher eine Flucht des Jakob in die Abgrenzung von ihm. Michael fragt weiter, welche Esau-Kraft in uns selbst wurde bekämpft, obwohl sie eigentlich in ein tragfähiges Gefäß aufgenommen wurde. Ich möchte nicht sagen, dass die Esau-Kraft in uns bekämpft wurde. Er hat vor der Esau-Weichheit, möchte ich sagen, Michael, Begegnung, Kompromissbereitschaft, Angst. Er hat nicht, in der Nacht hat er ja gerungen, das war das innere Bild, das er von Esau hatte, von Esav. Das innere Bild hat er bekämpft, aber er war nicht in der Lage zu merken, dass Esav gar nicht der Kämpferische war, sondern der weiche, versöhnliche. Und darum ist es wichtig, dass Jakob erkennt, ich habe zwar gerungen in der Nacht, aber das Ringen muss ich nicht fortsetzen, sondern ich darf nun in Esav einen versöhnlichen Menschen sehen, der mir dreimal, haben wir ja ausgearbeitet, können Sie ja öfter hören, um die Stellen zu rekapitulieren, dreimal anbietet, mein Bruder, ich suche mit dir ein Gespräch, was machst du? Erzähl mir, was mit dir passiert ist. Erzähl mir von der Nacht am Jabok, erzähl mir von den Frauen. Wie sind sie geartet? Was haben sie dir mitzuteilen? Nichts, null. Ich könnte nicht aufhören zu reden, wenn ich mit 4 Frauen zurückkäme nach 20 Jahren. Ich könnte nicht aufhören, Michael zu besprechen mit meinen Gedanken. Ich würde gerne mehr aufhören. Die ganze Nacht und den ganzen Tag würde ich mit ihm reden. Und der bürstet das lakonisch ab und sagt, ja, das sind meine Frauen, danke, was gibt's noch? Er ist voller Angst, voller Unsicherheit. Und das ist das Unterdrücken der Versöhnungsbereitschaft des Esav, der bereit ist, mit ihm ins Gespräch zu kommen und um von ihm zu hören, was ist denn hier passiert. Er hat noch dieses Bild des Feindes in sich, von dem er sich schnell trennen möchte. Wo verwechseln wir Versöhnung, Wiederherstellung früherer Nähe? Fragt Michael. Versöhnung muss geschehen, indem ich bereit bin, das Bild des anderen, das sich verwandelt hat, zu sehen. Darum möchte ich deine Frage korrigieren. Es geht nicht darum, Versöhnung mit Wiederherstellung früherer Nähe. Die frühere Nähe war ja gar nicht da, Michael. Es war keine frühere Nähe. Es war gar keine frühere Nähe da. Es war keine frühere Nähe zwischen den beiden da. Die hatten ja überhaupt gar keine Nähe. Sondern das Herstellen neuer Nähe. Das Herstellen neuer Nähe kann Jakob noch nicht, Michael und Brüder und Schwestern im Internet. Es war keine Nähe da. Nicht die Wiederherstellung früherer Nähe, sondern die Neuherstellung neuer Nähe. Das heißt, Jakob steckt noch in dem Bild, der Mann will mir etwas tun. Ich will prozedural, zeremoniell in Ordnung sein, wie es üblich ist im Orient, aber schnell weg. Die Wahrnehmung und die Herstellung einer echten neuen Nähe, Michael, kann er nicht, weil er immer noch gefangen ist in dem Bild, das er von vor 20 Jahren hatte, das noch zu zementiert ist in ihm. Das heißt, das Esau-Bild ist in ihm noch nicht korrigiert. Er nimmt nicht wahr, dass dieser Mann sich geändert hat und das Gespräch sucht, das Spirituelle sucht, das Vergeistigte, das er in seinen Augen sieht, aber Jakob in sich noch nicht sieht. Was bedeutet im Antlitz eines schwierigen Menschen, das Antlitz Gottes zu sehen, ohne dessen Schuld zu verharmlosen? Das ist eine wichtige Frage, die Michael stellt. In jedem Menschen muss ich das Antlitz Gottes sehen und zu spüren, dass der Mensch einen Auftrag mir gegenüber hat, ohne die Schuld zu verharmlosen. Das heißt, selbst wenn Menschen etwas Böses getan haben, Bert Hellinger, bei dem ich viel systemische Familienaufstellung gelernt habe, sagt, lass die Schuld beim anderen und dennoch sieh in dem Menschen, der dir Böses getan hat, einen Beauftragten Gottes, der über die Schuld zu dir spricht, damit du daran wächst, ohne ihn zu verharmlosen oder zu verniedlichen. Der Mensch bleibt ein Verbrecher, ohne dass ich Esav zum Verbrecher porträtiere, stilisiere. Aber es geht darum, wir sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen, sagt Genesis 1-3. Und ich kann in ihm einen Gesandten Gottes immer sehen, ohne sein Schicksal zu banalisieren. Sein Schicksal bleibt bei ihm, aber ich kann versuchen, ein neues Kapitel aufzuschlagen mit diesem Menschen, was Jakob nicht kann. Und wozu ich sie ja im Bibliolog einlade, das neue Antlitz des neuen Esav zu sehen. Warum nennt die Tora Jakob nach der Namensgebung weiterhin Jakob? Genau, müssen Jakob und Israel, was wir heute mehrfach gesagt haben, Jakob und Israel sind immer im Widerstreit in ihm. Sie müssen ständig in der Polarität bleiben. Sie werden eines Tages in eine konstruktive Dualität kommen, aber noch sind sie in ihm polar. Der Fersenhalter, der sich zurückzieht, der Kompromisse eingehen möchte, weil er das von seiner Mutter Rivka gelernt hat, und der forsche Mann, der forsche und freche Mann, der bereit ist, ein neues Bild zu sehen, eine neue Entwicklung zu erkämpfen, wobei das Kämpferische nicht nur das Materielle sein muss, sondern durchaus auch das Spirituelle. Eindeutig auch das Spirituelle. Das wird sein Thema bleiben. Er muss in der Wachstumsspannung bleiben zwischen einerseits Jakob und einerseits Israel. Und die Doppelbenennung ist auch für uns Juden wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, wir kommen von Jakob, dem Fersenhalter, der von seiner Mutter gegängelt und bemuttert wurde, aber wissen muss, dass Hashem den Kampf im täglichen Alltag will. Wobei, wie gesagt, deutlich ausgesprochen, der Kampf nicht nur materiell ist, sondern spirituell. Was ja Goethe sagte in Faust 2, habe ich letztes Mal zitiert, nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erringen muss, für Mechthild und für meine Freunde in deutschen Landen. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erringen muss. Was ist genau, der Michael fragt noch, warum der Ort Peniel heißt. Peniel ist das Antlitz Gottes in 32 und Peniel ist das Angesicht Gottes. Er hat Gott ja in der Nacht gesehen und nachdem er Peniel, das Angesicht Gottes in Gestalt des Menschen reduziert, des Ringers gesehen hat, kann er das Antlitz seines Bruders sehen, aber rudimentiert. Er nennt ja den Ort Peniel, Antlitz Gottes, weil er in der Nacht den Blick Gottes, den Anblick Gottes gesehen hat, in Gestalt des ringenden Engels, des ringenden Boten Gottes, und dadurch kann er überhaupt in die Begegnung gehen und es da wahrnehmen, begrenzt wahrnehmen, sehr begrenzt wahrnehmen. Nicht vollständig, sonst wäre die Begegnung viel reicher geworden. Er benennt hier zwei Orte, Peniel, nachdem er hinkt, und dann den Ort zu Gott. Beides drückt aus, ich habe Gott wahrgenommen, aber sehr rudimentär. Es müsste weitergehen, haben wir ja gesagt, viel weitergehen. Und er nennt den Ort zu Gott, weil er sich heimisch begibt. Er will deutlich ausdrücken, ich will mich hier niederlassen. Ich will mich niederlassen im neuen Land und will etwas Neues aufbauen. Ich habe hier eine gute Absicht. Die 1, die 100 gezittert, die er bezahlt. Ich will in die Einheit Gottes immer mehr hineinwachsen. Ich habe aus dieser Vergegnung mit Esau gelernt, indem ich nun in sich ein Neues erleben will. Aber es bleibt ein Prozess. Er muss den Esau, den Kämpfer, den Macher und den Gesprächsbereiten neu zulassen in sich, der überhaupt gar keine böse Absicht hegte. Dann haben wir das alles haben wir auch geklärt. Die anderen Fragen haben wir geklärt. Ich möchte noch etwas sagen, abschließend. Ja, die Fragen Michaels habe ich geklärt und auch meine Bemerkungen. Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, indem wir über diesen Zyklus sprechen, dass wir werden noch ein weiteres Kapitel über Jakob sprechen, in Genesis 35, die Bibel uns einlädt, fortwährend zu überprüfen, was muss in mir verändert werden. Was muss in mir verändert werden? Und ich darf Gott vertrauen, liebe Freunde und Freundinnen von Michael und Jubal, dass wir in einem Prozess sind. Wir sind immer in einem Prozess des Lebens, in dem wir uns verwandeln müssen. Wir müssen uns verwandeln, in Gott immer mehr werden. Das heißt, immer mehr spüren, dass die Verwandlung bedeutet, ich bleibe in einem Prozess, der einen lebenslangen Einsatz erfordert. Jakob muss sich weiterhin einsetzen, um die Ganzwerdung zu erreichen. Die Ganzwerdung ist ein Prozess, in dem er sich selbst mit seinem Bruder einzieht. Der Bruder wird ihn weiterhin belasten. Es kommt zu einer großen Spaltung zwischen Israel und Esav. Die beiden Völker kommen sich nicht nahe. Er wird ja eines Tages nicht nach Seir gehen, obwohl er ihm das sagte. Aber es ist dennoch eine Möglichkeit, in ihm denjenigen zu sehen, der ihn ja durch die 20 Jahre zur Reifung brachte. Ohne die Feindschaft abschließend gesprochen, wäre ja Jakob nicht der geworden, der wurde. Denn die Nacht im Jabok, Michael, für dich, ist ja entstanden, weil er vor seinem Bruder, der ihn ja töten wollte, nach dem erschlichenen Segen, ja in die Feindschaft zwang. Das heißt, selbst die Schuld hat eine Schuldigkeit nach sich gezogen, nämlich die Schuldigkeit, sich bei ihm zu bedanken auf der inneren Ebene. Ohne die Feindseligkeit wäre er nicht nach Mesopotamien geflohen, hätte er nicht die beiden Frauen, Hauptfrauen und Nebenfrauen, Rachel und Lea, Silberbilder bekommen, hätte er nicht das jüdische Volk auf fremdem Boden gezeugt und wäre er nicht in der Nacht zu Israel umbenannt worden. Dann wäre alles beim Alten geblieben, wären die beiden Kuschelfreunde im Sandkasten geblieben, wäre aus Jakob eine langweilige Mitläufergestalt geblieben. Das heißt, auch dem Schuldigen, der ihn töten wollte, der ihn bedrängt hat, ist zu danken. Denn er hat ihn ja dazu gezwungen, durch Gottes Gnade, der Mann zu werden, der er wurde. Das heißt, das spürt er noch nicht. Aber Sie können das ja familiensystemisch zu Hause machen, indem Sie spüren, ich will Menschen, die sich an mir vergangen haben, innerlich, wenn nicht äußerlich, zumindest innerlich danken. Denn über die Schuld bin ich ja zu dem geworden, der ich geworden bin. Ohne diese Vertreibung aus dem Exil, die Rebekka, Rivka, seine Mutter veranlasst hat, wäre er nie zu der Größe geworden. Er wäre nie ein Stammvater geworden. Er hätte nie 12 Kinder gezeugt. Er wäre eine langweilige Gestalt geblieben in Vordern, in Bethel und in Ai. Das heißt, er hat einen Segen erlebt durch den Weggang, kann ihn aber noch nicht in seinem Gegenüber erleben. Aber wir können das nachinszenieren, indem wir den Schuldigen in unserem Leben, und sei es kleine Schuldige, ein leises Dankeschön anbieten, indem wir spüren, dass Gott alles so lenkt, dass auch über die Schuld eine neue Entwicklung in meinem Leben wächst, eine neue Reifung. Danke, danke aus dem warmen Israel. Ich grüße Sie. Sie können mich gerne über WhatsApp, E-Mail jederzeit kontaktieren. Bruder Michael wird wieder brillant protokollieren. Sie haben wieder viel Food for Thought bekommen, Gedanken zum Nachdenken. Und gerne können Sie mich kontaktieren. Über E-Mail sind alle Koordinaten gegeben. Über meine WhatsApp und über meine E-Mail gerne. Shalom Israel. Kimitzion tetzei Torah und varadonai Mirushalayim. Jeschajau 2,4, Kimizion tetzetora, den aus Zion geht die Tora, die Weisung aus, und war Adonai und das Wort Gottes aus Jerusalem. Kimizion tetzetora, und war Adonai Jerusalem. Shalom an alle.